Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.360 kHz. Und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung unserer Sendereihe in Gaza zwischen Hunger und Würde, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages sowie Musik. Und nun die Nachrichten. Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan haben ein gemeinsames Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Demnach wird ein bewaffneter Angriff gegen eines der drei Länder als Angriff gegen alle drei betrachtet. Das in Mekka von den Staatschefs der drei Länder unterzeichnete Abkommen zielt darauf ab, die kollektive Abschreckung gegen Aggressionen zu stärken und die strategische Verteidigungszusammenarbeit zu vertiefen. Das Abkommen wurde inmitten verschärfter regionaler Spannungen nach dem Ausbruch des US-Krieges gegen den Iran im Februar geschlossen. General Dan Cain, Vorsitzender der US-Generalstabschefs, hat laut einem CNA-Bericht hochrangige Beamte der Trump-Regierung dringend aufgefordert, nach einer Deeskalation des US-Krieges gegen den Iran zu suchen. CNN zufolge warnte Cain, dass Luftangriffe allein Teheran kaum dazu bewegen würden, die US-Forderung zu akzeptieren und dass eine weitere Eskalation weitreichendere Vergeltungsmaßnahmen auslösen könnte. Der Bericht erscheint zeitgleich mit der Aussage eines US-Beamten, dass Fortschritte zwischen dem Iran und Oman die Straße von Hormuz bald wieder öffnen könnten. Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte, die direkten Verhandlungen mit Israel in Rom hätten positive Fortschritte in den Grenzstreitigkeiten und beim Gefangenaustausch gebracht. Die Gespräche umfassten auch einen Waffenstillstand, die Zerstörung von Häusern von vorgeschlagenen Pilotgebieten. Aoun sagte, die USA würden ihre Bemühungen um die noch offenen Fragen fortsetzen. Die Verhandlungen folgen einem Rahmenabkommen vom Juni, das einen schrittweisen israelischen Rückzug und die Stationierung der libanesischen Armee in den geräumten Gebieten vorsieht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seinen ersten offiziellen Besuch in Serbien begonnen. Dort wird er mit Präsident Alexander Vučić über die bilateralen Beziehungen, die Beziehungen zur EU und die Sicherheit sprechen. Der Besuch findet vor dem Hintergrund statt, dass Serbien trotz seiner EU-Beitrittsambitionen weiterhin enge Beziehungen zu Russland pflegt und Sanktionen gegen Moskau ablehnt. Vučić erklärte, Belgrads Position zu den Sanktionen habe sich nicht geändert und bleibe bis auf Weiteres unverändert. Die Trump-Regierung kündigte anlässlich des Amtsantritts des rechtsgerichteten Präsidenten Abelardo de la Espriella an, Kolumbien eine Milliarde US-Dollar an Sicherheitshilfe zukommen zu lassen. Washington erklärte, das Paket solle die kolumbianischen Sicherheitskräfte stärken und die militärische Zusammenarbeit vertiefen. De la Espriella, genannt der Tiger, schwor, den Drogenterrorismus unerbittlich zu bekämpfen und erklärte, der Dialog mit bewaffneten Gruppen sei völlig ausgeschöpft. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat für rund 470 Flugzeuge des Herstellers Boeing eine Überprüfung angeordnet. Betroffen sind mehrere Modelle des Typs 737 MAX. Geprüft werden sollen mögliche Risse im Bereich der vorderen Tür, wie die Behörde mitteilte. Ein Boeing-Sprecher sagte den Wall Street Journal, das Problem sei bei dem Vorgängermodell 737 Next Generation aufgetreten. Bei der MAX-Flotte seien derartige Schäden bislang zwar nicht festgestellt worden. Da Konstruktion und Fertigungsverfahren in dem betroffenen Bereich jedoch ähnlich seien, würden die Kontrollen nun vorsorglich auf die neueren Flugzeuge ausgeweitet. Boeing hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Qualitätsproblemen zu kämpfen, zuletzt jedoch nach eigenen Angaben Fortschritte im Bereich der Fertigung erzielt. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Thailand hat ein jugendlicher Angreifer mindestens 5 Menschen und anschließend sich selbst getötet. In der Provinz Nonthaburi, nördlich der Hauptstadt Bangkok, bei den Opfern soll es sich laut Medienberichten um Lehrer und Schüler handeln. Der Täter war Schüler der Einrichtung. Über den genauen Tathergang und das Motiv gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. In der Wohnung der Familie des Täters wurden nach dem Angriff zwei weitere Menschen erschossen aufgefunden. Es sind den Berichten zufolge die Großeltern des Jugendlichen. Der thailändische Ministerpräsident Chani Virakul äußerte sich erschüttert und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli hat dem französischen Präsident Emmanuel Macron vorgeworfen, Israel in den Rücken gestochen zu haben. In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Kanal 14 kritisierte Chikli die Haltung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron angesichts der fortgesetzten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen trotz der vereinbarten Waffenruhe. Der französische Präsident Manuel hat uns in den Rücken gestochen und das Messer noch weiter herumgedreht, sagte Chikli. Nach Angaben des Ministers werde Israels Position in Frankreich von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National unterstützt. Zugleich erklärte er, die Partei lehne die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs und des Internationalen Gerichtshofs zu Israel ab. Angesichts der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 22. September 2025 die Anerkennung des Staates Palästina bekannt gegeben. Im westlichen Teil der Region Attika in Griechenland, zu der auch die Hauptstadt Athen gehört, sind zwischen 2018 und 2026 mehr als 480.000 Hektar Land bei großen Waldbränden zerstört worden. Griechischen Medienberichten zufolge wurden aktualisierte Analysen veröffentlicht, die auf Daten des Copernicus-Schnellkartierungsdienstes der Europäischen Union sowie des Europäischen Waldbrandinformationssystems basieren. Nach dem jüngsten Großbrand, der am 31. Juni 2026 in der Region Porto Germano ausgebrochen war, ergab die Auswertung, dass bei 6 großen Waldbränden in Westattika im Zeitraum von 2018 bis 2026 mehr als 480.000 Strema, umgerechnet mehr als 48.000 Hektar, verbrannt sind. Der Brand in Porto Germano sei noch nicht vollständig gelöscht worden. Die derzeitige Berechnung der verbrannten Fläche basiere auf Satellitendaten, die bis zum Mittag des 2. August erhoben wurden. Nach der vollständigen Kontrolle des Feuers werde die endgültige Schadensbilanz aktualisiert, hieß es. Der vom griechischen Nationalen Observatorium konsultierte Experte für Waldbrandmeteorologie Costa Gineros erklärte, der Brand in Porto Germano habe eine solche Größe erreicht, dass er ein eigenes Windsystem entwickeln könne. Daher breiteten sich die Flammen trotz vergleichsweise schwacher Winde weiter aus. Gianaros wies darauf hin, dass der August aus Sicht der Waldbrandmeteorologie die kritischste Zeit des Jahres sei. Das Feuer breite sich weiter aus und folge dabei der Topographie sowie der Vegetation der Region. Spanien und Frankreich haben in den vergangenen Jahrzehnten mit einigen der verheerendsten Waldbrände zu kämpfen gehabt. Während in Spanien der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes registriert wurde, bildete sich in Frankreich erstmals eine durch einen Waldbrand ausgelöste Gewitterwolke. Die Brände, die im Juli 2026 beide Länder erfassten, führten zur Evakuierung hunderttausender Menschen. Hunderte Häuser wurden unbewohnbar. Spanische Behörden erklärten, dass der Brand in der Provinz Avila rund 50.000 Hektar Wald und Land verbrannt habe und damit der größte jemals in Spanien registrierte Waldbrand gewesen sei. Bis zum 24. Juli hatte sich das Feuer mit weiteren Brandherden in den umliegenden Provinzen verbunden und eine Gesamtfläche von rund 77.000 Hektar erfasst. Die verbrannte Fläche sei damit etwa so groß wie die Stadt New York, hieß es. Aufnahmen des NASA-Satelliten Landsat 9 zeigten das Gebiet rund um Stauseen, Siedlungen, Campingplätze und verschiedene Einrichtungen erheblich beschädigt wurden. Bei einem Waldbrand in der Region Gironde im Südwesten Frankreichs verbrannten mehr als 42.000 Hektar. Besonders schwer getroffen wurde das Dorf Le Porge. Bis Ende Juli waren in ganz Frankreich mehr als 90.000 Hektar Land von Bränden betroffen. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems war dies der höchste Wert der vergangenen Jahrzehnte. Als die Bedingungen für die Brände am 25. Juli extreme Ausmaße erreichten, entstand im Südwesten Frankreichs eine gewaltige Feuerwolke. Sie entsteht durch die intensive Hitze eines Großbrandes und wird durch starke aufsteigende Konvektionsenergie gespeist. Experten bestätigen, dass es sich um den ersten dokumentierten Fall einer solchen Feuerwolke in Frankreich handelte. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, musikalisch geht es vom Kurzwellensender die Stimme von Türkiye weiter. Sie hören Merve Özbey, Bir Ateşe Attın Beni und danach geht es weiter, Üzülme.
Sen bilirsin hiç bu kadar sevilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni. Bir ateşe attın beni, alev alev yaktın beni. Değersiz mi benim aşkım, yananlara kattın beni. Değersiz mi üzülür, düşman güler, böyle derde gülünür mü? Bir sevgilik sever miydi, aşkın sonu bilinir mi? Bebeğimdin, seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Bir ateşe attın beni.
Thank you. el bende gör, elveda derken sana isyanım var olanlara. Seninle olduğum gün kopamam bir kez daha. Bilirsin çok çılgınım, bir sana kıyamadım. Üzülme, üzülme, unutmam ayrılık var diye. Üzülme, üzülme, aşığım seviyorum ben.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Heute möchte ich einen Blick auf die Wissensliebe der Palästinenser werfen. Ihr Leben beginnt mit dem göttlichen Buch, dem Koran, der mit dem Gebot Lies beginnt und ihnen als Kompass dient. Sie haben sich diesem Gebot des Schöpfers mit so aufrichtigem Herzen verschrieben, dass trotz tonnenweiser Bombardierung, zerstörter Häuser, gefallener Familienangehöriger und eigener Verletzung eines unverändert blieb. Sie haben nicht aufgehört zu lesen. Diese Liebe begann nicht erst im Oktober 2023, sondern ist ein über Jahrhunderte fortbestehendes Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, ein Erbe des Wissens. Werfen wir einen gemeinsamen Blick auf die Bildungsdaten des winzigen Landstreifens Gaza, der mit einer Fläche von nur 365 Quadratkilometern zum Gewissen der Welt geworden ist und in jeder Hinsicht wie ein Diamant leuchtet. Im Gazastreifen, dessen Bevölkerung zu rund 70% aus Geflüchteten oder Menschen mit Flüchtlingshintergrund besteht, liegt die Alphabetisierungsrate bei etwa 97-98% und damit höher als in vielen Entwicklungsländern. Besonders in der jungen Generation ist die Alphabetisierung nahezu universell. Trotz einer Bevölkerung von rund 2 Millionen Menschen und extrem dichter Besiedlung verfügt Gaza über bedeutende Institutionen wie die Islamische Universität Gaza, die Al-Azhar-Universität und die Al-Aqsa-Universität. Die Einschulungsquote in der Grundschule liegt bei über 95%. Die Teilnahme an der Sekundarstufe ist vergleichsweise hoch und trotz der regionalen Bedingungen ist auch die Studienquote bemerkenswert. Zu den bevorzugten Studienrichtungen der Jugendlichen zählen Ingenieurwissenschaften, Medizin, Pädagogik und Informatik. Wir sagten ja, dass die Lesebegeisterung der Palästinenser mit dem Korangebot Lies beginnt. Kommen Sie, begleiten Sie mich und lernen Sie auf dem von Israel in Trümmer gelegten Gaza schöne Menschen kennen, mit Büchern in der Hand. Schauen Sie nach rechts, auf dem Balkon eines halb zerstörten Hauses mit Einschusslöchern in den Wänden sitzt ein weißbärtiger Großvater. An einer Balkonwand hängt die palästinensische Flagge, in seinen Händen der Koran, versunken in das weisheitsvolle Buch des Herrn der Welten. Das Datum ist der 9. August 2025, Tage, in denen der Völkermord mit all seiner Grausamkeit weitergeht, in dem Bewusstsein, dass jederzeit eine Kugel ihn aus dem Leben reißen, eine Drohne eine Bombe abwerfen oder ein Luftangriff alles dem Erdboden gleichmachen könnte, trotzt er dem Krieg mit einem Buch in der Hand. Seine einzige Waffe ist das Wissen, das mit Allahs Gebot Lies beginnt und der Menschheit Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit verheißt. Eine weitere Szene aus dem August 2025. Sehen Sie den laufenden älteren Mann im blauen Hemd? In seinen Händen leere Wasserkanister. Er trägt Wasser für 23 Menschen aus 6 Familien an den Ort, an dem er Zuflucht gefunden hat. Sein Name ist Ghanem Al-Attar. Er ist Professor und erfahrener Rechtsberater. Vor Beginn des Völkermords besaß Ghanem eine Kanzlei. Er half zahlreichen Anwälten, Staatsanwälten und Richtern fachlich, bildete sie aus. Doch ein Krieg, der kein Recht kennt, zerstörte sowohl sein Zuhause als auch seine Arbeit. Und doch ist der Aufschrei eines vom Wissen geprägten Menschen immer ein anderer. Indem er sich auf die zivilen Rechte gemäß den Artikeln 55 und 57 der Genfer Konvention beruft, versucht er, das Gewissen der Welt für sein dem Hunger und Durst ausgeliefertes Volk zu wecken. Ghanem fährt fort. Sie haben die Häuser zerstört, die Bäume ausgerissen, die Brunnen und Entsalzungsanlagen bombardiert. Ich habe alles verloren. Es gibt keine Rechtsberatung mehr, keine Bildung. Es gibt keine Arbeit mehr. Keine Klagen, keine Gerichte. Sie haben alles zerstört. Doch es gibt eine Wahrheit, die Sie nicht kennen. Sie haben die Gerichtsgebäude zerstört, aber die Justiz ist nicht verschwunden. Sie haben die Krankenhäuser bombardiert, aber die Gesundheitsversorgung ist nicht verschwunden. Wir werden alles neu und stärker als je zuvor aufbauen. Trotz des Schmerzes und der Ungerechtigkeit, dieser Grausamkeit bleiben wir unserem Geburtsort, unserer geliebten Heimat, dem Land der Standhaftigkeit treu. Wir sind beharrlich und entschlossen. Bei Allah, bei Allah, bei Allah. Selbst wenn Gaza ausgelöscht würde und nur ein Junge und ein Mädchen übrig blieben, sie würden heranwachsen, heiraten und Gaza wieder aufbauen. Wir werden uns niemanden außer Allah beugen. Januar 2026. Der norwegische Arzt Mats Gilbert spricht mit UN-Dokumenten in der Hand. Laut dem jüngsten Bericht der Vereinten Nationen hat Israel alle 10 Universitäten in Gaza-Stadt ausgelöscht. Die genannten Zahlen basieren auf UN-Berichten. 63 Gebäude von Bildungseinrichtungen wurden vollständig zerstört. Ich war Gastprofessor an der Al-Azhar-Universität in Gaza-Stadt. Die Universität ist vollständig vernichtet. Dasselbe gilt für viele Grundschulen und Colleges. Die Zerstörung der Universitäten, Gymnasien und Grundschulen in Gaza ist Teil des Ziels, dem palästinensischen Volk die Hoffnung zu nehmen, sein Rückgrat zu brechen und es zur Kapitulation zu zwingen. All dies ist Teil eines äußerst systematischen, andersartigen Völkermordes, der darauf abzielt, das palästinensische Volk zu kolonialisieren und zu vertreiben. Ja, dass der in Gaza verübte Völkermord nicht nur eine Dimension hat, wissen Menschen mit Gewissen noch immer und erheben starke Stimmen dagegen. Doch die Menschen in Gaza zeigen gegenüber dem Bildungsboykott wie auch gegenüber dem Völkermord dieselbe Standhaftigkeit und denselben Willen. 25. Dezember 2025. Ort, der in Trümmern liegende Hof des Al-Shifa Medizinkomplexes. Das palästinensische Gesundheitsministerium organisiert die Abschlussfeier von 168 palästinensischen Ärzten. Im Jahr 2026 treten weitere 230 Absolventen nach ihrem Eid in den Dienst ein. Es sind keine Studierenden, die ihre Ausbildung in komfortablen Räumen, stillen Bibliotheken und geordneten Klassenzimmern abgeschlossen haben. Es sind junge Menschen, deren Universitäten und Häuser während ihres Studiums bombardiert wurden und die ihre Familien verloren haben. Einer der Absolventen, Dr. Izzettin Lulu, berichtet, genau hier im Schifa-Krankenhaus, an dieser Stelle waren wir in der Notaufnahme eingeschlossen. Mit einer Hand versorgte ich die Wunden der Menschen, mit der anderen versuchte ich, aufrecht zu bleiben. Und in diesem Moment erhielt ich in der Notaufnahme die verheerendste Nachricht, die ein Herz tragen kann. 20 Mitglieder meiner Familie wurden gleichzeitig zu Märtyrern, darunter mein Vater, dessen Leichnam noch immer unter den Trümmern liegt. Was ich teile, ist nicht nur meine Geschichte. Während wir heute hier stehen, trägt jeder von uns die Geschichte eines Verlustes. Aus diesen Verlusten haben wir gelernt. Ein Arzt wird nicht nur durch sein Wissen definiert, sondern auch durch seine Geduld und seine Fähigkeit, selbst dann aufrecht zu bleiben, wenn um ihn herum alles zusammenbricht. Palästinensische Lehrer arbeiteten selbst ohne Gehalt weiter. Sie unterrichteten in Zelten und auch online. Jedes Kind im Klassenzimmer war ihr eigenes Kind und sie überließen ihre Kinder nicht der Unwissenheit. Doch am 6. Januar 2026 entließ UNRWA 571 Mitarbeiter aus Gaza. Ihre Verträge wurden gekündigt. 10. Januar 2026. Die Lehrerin Dua, die gezwungen wurde, Gaza zu verlassen und ihre Schule aufzugeben, verabschiedet sich mit einer Sprachnachricht von ihren Schülern. Guten Morgen, 9. Klasse, wie geht es euch? Ich vermisse es, meine Schülerinnen, meine Mädchen und meine Lieben zu grüßen, die wunderbarsten Schülerinnen der Welt. Ich vermisse jede einzelne von euch. Ich vermisse euch alle. Ich vermisse es, mit euch zu sprechen und eure lieben Gesichter zu sehen. Verzeiht mir, dass ich mich nicht verabschieden konnte, weil die Reise plötzlich und unerwartet kam. Ich wünsche jeder einzelnen von euch nur das Beste. Mögen eure kommenden Tage mit Gottes Erlaubnis noch schöner werden. Mein Rat an euch ist, gebt die Bildung nicht auf und hört niemals auf, nach Wissen zu streben. Maschallah, jede von euch ist außergewöhnlich, jede von euch ist auf ihrem eigenen Weg besonders. Die Zukunft wartet auf euch. Beugt euch nicht den Umständen, in denen ihr lebt. Mit der Zeit wird euch das Schicksal zulächeln. Vergessen wir nicht, Gaza ist ein Land, das sowohl dem britischen Kolonialismus als auch der israelischen Besatzung widerstanden hat. Als Heimat der unerschütterlichen Kämpfer der palästinensischen Sache wird es Land der Würde genannt. Im Jahr 767 wurde in Gaza einer der größten Gelehrten der islamischen Geschichte geboren, Mohammed ibn Idris ibn Abbas, bekannt als Imam Shafi. Die Besitzer dieses Landes der Würde bewahren das von ihren Vorfahren überlieferte Erbe des Wissens selbst um den Preis ihres Lebens.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkis mit Ihnen. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema die kraftvolle Stimme der Zypern-Türken, Dr. Fazıl Küçük. Sie hören die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Es gibt Persönlichkeiten, die in den dunkelsten Stunden eines Volkes hervortreten und zu dessen Stimme, Gewissen und Willenskraft werden. Für das türkisch-zyprische Volk ist diese Persönlichkeit zweifellos Dr. Fazıl Küçük. Wenn wir heute von der türkischen Republik Nordzypern als einem unabhängigen Staat sprechen können, dann beruht dieses Staatswesen auch auf dem Fundament des mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Kampfes von Fazıl Küçük. Fazıl Küçük wurde 1906 in Nikosia geboren. Die Insel stand damals de facto unter britischer Verwaltung und die türkischen Zyprer durchlebten nach dem Rückzug des Osmanischen Reiches eine Zeit, die von einem tiefen Gefühl der Verlassenheit geprägt war. Der junge Fazıl absolvierte zunächst ein Studium in Istanbul und anschließend seine medizinische Ausbildung in Lausanne und Paris. Obwohl ihm in Europa eine sichere und komfortable Laufbahn als Arzt offen stand, kehrte er in seine Heimat zurück, denn die eigentliche Heilung benötigte die Zukunft seines eigenen Volkes. Deshalb sahen ihn die türkischen Zyprer niemals nur als Arzt, sie betrachteten ihn als einen Mann, der sich mit ganzer Hingabe für die Sache seines Volkes einsetzte und nach Lösungen für dessen Sorgen suchte. Die stärkste Waffe in Fazıl Küçüks Kampf war seine Feder. Die von ihm 1942 gegründete Zeitung Halkın Sesi, die Stimme des Volkes, wurde ihrem Namen in jeder Hinsicht gerecht. Sie entwickelte sich zur kraftvollen Stimme einer Gemeinschaft, die unter dem Druck der griechischen Zyprer und der britischen Kolonialverwaltung zum Schweigen gebracht werden sollte. In ihren Spalten verteidigte Küçük über viele Jahre hinweg das Existenzrecht der türkischen Zyprer gegen die Enosis-Idee, also gegen das Bestreben, die Insel Griechenland anzugliedern. Verbote, Drohungen und Repressionen konnten ihn nicht einschüchtern. Jede Zeile aus seiner Feder vermittelte den türkischen Zyprern dieselbe Botschaft. Auch du gehörst zu diesem Land. Diese Heimat ist auch deine. Auch auf politischem Gebiet war er ein Wegbereiter. 1943 gehörte er zu den Gründern der Organisation der türkischen Minderheit Zyperns, KATAK. Später gründete er die Nationale Türkische Volkspartei Zyperns, um den politischen Willen der türkischen Gemeinschaft unter einem Dach zu vereinen. Es ist sein Verdienst, aus einer verstreuten, unorganisierten und armen Gemeinschaft ein Volk zu formen, das seine Rechte kannte, organisiert war und Widerstandskraft besaß. Als sich in den 1950er Jahren die griechisch-zyprische Seite im Namen der Enosis erhob und der Terror der EOK türkische Dörfer in Blut tauchte, stand Fazıl Küçük unbeugsam an der Spitze seines Volkes. In jener Zeit, die mit dem Leitspruch entweder Teilung oder Tod zusammengefasst wird, machte er sowohl auf der Insel als auch in Ankara und auf internationaler Ebene deutlich, dass das Schicksal Zyperns nicht einseitig den griechischen Zyprern überlassen werden dürfe. Dass sich die Öffentlichkeit in Türkiye der Zypernfrage annahm, war zu einem großen Teil seinem unermüdlichen Einsatz und seinen zahlreichen Kontakten zu verdanken. Nach dem Zürcher und Londoner Abkommen von 1959 wurde 1960 die Republik Zypern gegründet. Fazıl Küçük wurde mit den Stimmen der türkischen Gemeinschaft zum Vizepräsidenten gewählt. Dieses Amt war die Anerkennung der türkischen Zyprer als gleichberechtigte Mitbegründer und Partner des neuen Staates. Doch kaum war die Tinte unter der Verfassung getrocknet, begannen Erzbischof Makarios und die griechische zyprische Führung, diese zu verletzen und die türkischen Zyprer von gleichberechtigten Partner zu einer Minderheit herabzustufen. Als während der blutigen Weihnachten von 1963 die Angriffe auf die Zypern-Türken begannen, wurden sie auf einen kleinen Teil ihres Landes zurückgedrängt und zu einem Leben unter Belagerung gezwungen. In diesen dunklen Jahren wurde Fazıl Küçük zum Symbol des Widerstandswillens eines Volkes. Er rief nicht zur Auswanderung, sondern zum Durchhalten auf, nicht zur Unterwerfung, sondern zur Organisation, Schulter an Schulter mit den mutigen Kämpfern der türkischen Widerstandsorganisation übernahm er die moralische Führung seines Volkes und trug entscheidend dazu bei, dass die Gemeinschaft überlebte. Eine weitere Eigenschaft, die Fazıl Küçük zu einer großen Persönlichkeit machte, war seine Bescheidenheit und seine Distanz zu persönlichen Machtstreben. 1973 übergab er die Führung der türkisch-zyprischen Gemeinschaft aus freien Stücken an den jüngeren und dynamischen Rauf Denktaş. Zu wissen, wann man die Fahne weiterreichen muss, ist eine Tugend wahrer Staatsmänner. Auch danach legte er seine Feder nicht aus der Hand und wies seinem Volk weiterhin mit seinen Beiträgen in der Zeitung Halkın Sesi den Weg. Als die Zypern-Türken infolge der Friedensoperation von 1974 ihre Freiheit erlangten, war Fazıl Küçük jener Mann, der den geistigen und politischen Boden für dieses Ergebnis bereits Jahrzehnte zuvor bereitet hatte. Die größte Genugtuung seines Lebens durfte er schließlich am 15. November 1983 erleben, als die türkische Republik Nordzypern ausgerufen wurde. Schwer krank empfing er die Nachricht von der Gründung des unabhängigen türkischen Staates, für den er sein ganzes Leben gekämpft hatte, mit Tränen der Freude. Wenige Monate später, am 15. Januar 1984, verstarb er in London. Seinen letzten Wunsch entsprechend wurde er in Hamitköy bei Nikosia beigesetzt, an einem Ort, an dem auch Märtyrer und Freiheitskämpfer ruhen. Sein Mausoleum gehört heute zu den bedeutendsten Erinnerungsstätten des kollektiven Gedächtnisses der Zypern-Türken. Worin bestand das geistige Vermächtnis von Fazıl Küçük, vor allem in seiner unerschütterlichen Überzeugung, dass Zypern eine türkische Heimat ist und die Zypern-Türken nicht eine Minderheit, sondern gleichberechtigte und ursprüngliche Eigentümer dieser Insel sind? Zweitens betonte er die unauflösliche Verbundenheit mit dem Mutterland Türkiye. Nach seiner Auffassung lag die Sicherheit der Zypern-Türken darin, Teil der unteilbaren Einheit der türkischen Nation zu sein. Drittens hob er die Bedeutung eines organisierten Kampfes hervor. Immer wieder machte er deutlich, dass Rechte nur durch einen geeinten und organisierten Willen geschützt werden können und dass eine zersplitterte Gemeinschaft dazu verurteilt ist, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Und schließlich unterstrich er die Kraft einer freien und nationalen Presse. Halkın Sesi war weit mehr als eine Zeitung, sie war die Erklärung der Würde eines ganzen Volkes. Dr. Fazıl Küçük heilte als Arzt die Körper der Menschen und als Staatsmann die Seele einer ganzen Gemeinschaft. Trotz Armut, Belagerung und der Gleichgültigkeit der Welt hielt er sein Volk aufrecht. Er ist einer der Helden des Existenzkampfes der Zypern-Türken. Sein Name wird im Gedächtnis der türkischen Nation gemeinsam mit Laufdenktaş, den Freiheitskämpfern und den Märtyrern weiterleben. Mehr als 40 Jahre sind seit seinem Tod vergangen, doch so wie der Satz, wie glücklich ist, wer sagen kann, ich bin Türke, bis heute in den Bergen von Kyrenia zu lesen ist, lebt auch Fazıl Küçük Sache auf der Insel fort. Unsere Aufgabe besteht darin, diesen großen Vorkämpfer den jungen Generationen nahezubringen und sein Vermächtnis zu bewahren. Möge er in Frieden ruhen. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Auf Wiederhören.
Persönlichkeiten der türkischen Welt. Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz verändern Wissenschaft, Bildung, Industrie, Medien und Kommunikation grundlegend. Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftstechnologie mehr. Sie hat sich zu einem globalen Machtfaktor entwickelt, der darüber entscheidet, wer Einfluss ausübt und die Zukunft gestaltet. Gerade der Journalismus zeigt, dass der Umgang mit künstlicher Intelligenz unausweichlich geworden ist und klare ethische Regeln erforderlich sind. Die anhaltende Debatte in Deutschland über KI-generierte Meinungsbeiträge sowie ähnliche Fälle weltweit verdeutlichen den dringenden Bedarf an Transparenz, Rechenschaftspflicht und redaktioneller Kontrolle. Gleichzeitig hat die Dominanz amerikanischer Technologiekonzerne im Bereich der künstlichen Intelligenz neue Abhängigkeiten geschaffen. Deren technische Systeme prägen zunehmend globale Informationsordnungen, Interpretationen und Inhalte. Deshalb suchen Länder wie China und Türkei nach eigenen technologischen Alternativen. Vor diesem Hintergrund steht der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vorgestellte Aktionsplan für künstliche Intelligenz 2026-2030 nicht nur für technologische Modernisierung, sondern auch für digitale Souveränität und strategische Autonomie. Datensicherheit, effiziente Regierungsführung, wirtschaftliche Entwicklung und künstliche Identität werden künftig maßgeblich davon abhängen, ob Staaten über eigene KI-Kapazitäten verfügen. Die ethische Diskussion rund um künstliche Intelligenz umfasst zwei zentrale Dimensionen. Die erste betrifft die Frage, wie schriftliche und visuelle Inhalte zu global relevanten Themen erstellt werden und in welchem Maße diese durch politische, ideologische oder kulturelle Perspektiven geprägt sind. Wenn KI-Systeme beispielsweise bei Themen wie dem Zionismus oder den Interessen Israels bestimmte Deutungsmuster bevorzugen und diese als objektive Informationen darstellen, ohne die zugrunde liegenden Annahmen offenzulegen, entsteht ein erhebliches ethisches Problem. Besonders für Journalisten, Redaktionen und Nutzer bedeutet dies eine große Herausforderung. Sie müssen algorithmische Verzerrungen erkennen, überprüfen und einordnen. Das verursacht zusätzlichen Aufwand und untergräbt zugleich das Vertrauen in die Neutralität und Zuverlässigkeit von KI-Systemen. Dass weltweit immer mehr Nutzer solche Verzerrungen kritisieren, zeigt zugleich, dass auch die von großen Technologieunternehmen definierten ethischen Standards zunehmend hinterfragt werden. Die zweite Dimension betrifft unmittelbar die Medienbranche. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie journalistische Inhalte entstehen, in welchem Umfang künstliche Intelligenz bei Nachrichten, Kommentaren oder Gastbeiträgen eingesetzt werden darf und wo die journalistische Verantwortung beginnt. Dass ähnliche Diskussionen in zahlreichen Ländern geführt werden, zeigt einerseits den Bedarf an gemeinsamen Regeln für Transparenz, Kontrolle und Kennzeichnung. Andererseits wird deutlich, dass künstliche Intelligenz zwar journalistische Arbeit erleichtern kann, zugleich aber bestehende Schwächen im Umgang mit Wahrheit, Verantwortung und Manipulation verschärfen kann. Die jüngsten Fälle in Deutschland verdeutlichen diese Herausforderungen. So entfernte die Zeitung Jüdische Allgemeine zwei Gastbeiträge des früheren Tagesspiegel-Herausgebers und Chefredakteurs Stefan Andreas Krasdorf, nachdem der Verdacht aufgekommen war, sie seien mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden. Chefredakteur Philipp Payman Engel kündigte daraufhin strengere Regeln für den Einsatz von KI an. Insbesondere Leitartikel und Kommentare sollen künftig genauer geprüft werden, um festzustellen, ob sie von Menschen verfasst oder durch künstliche Intelligenz erstellt wurden. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung nahm einen Gastbeitrag des thüringischen Ministerpräsidenten Mario Beuth von ihrer Internetseite, nachdem Zweifel an der Urheberschaft sowie am möglichen Einsatz von KI aufgekommen waren. Recherchen der Zeit ergaben zudem, dass mehrere Gastbeiträge, die unter dem Namen von Digitalminister Carsten Wildberger veröffentlicht worden waren, problematisch waren. Nachdem sich herausstellte, dass die Texte weder von den angegebenen Autoren noch deren Teams verfasst worden waren, entfernten unter anderem das Handelsblatt und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Beiträge von ihren Webseiten. Diese Fälle sollten jedoch nicht als ausschließlich deutsches Problem verstanden werden. KI-generierte Kommentare, Gastbeiträge und journalistische Inhalte sind längst ein weltweites Phänomen. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen wird die Unterscheidung zwischen originären und KI-generierten Inhalten zunehmend schwieriger. Deshalb befassen sich Presseverbände und Medienhäuser in Deutschland und vielen anderen Ländern immer intensiver mit diesem Thema. Im Mittelpunkt der Debatte stehen drei zentrale Fragen: Transparenz, redaktionelle Verantwortung und das Vertrauen der Leser. Der Einsatz künstlicher Intelligenz gehört inzwischen zum journalistischen Alltag, von der Recherche über die Bild- und Videobearbeitung bis hin zur Texterstellung. Entscheidend ist jedoch, dass ihr Einsatz an klare ethische Standards gebunden bleibt. Ohne Transparenz, redaktionelle Kontrolle und fachliche Kompetenz besteht die Gefahr, dass KI bestehende Probleme wie Desinformation, Manipulation und Vertrauensverlust weiter verschärft. Deshalb sollten KI-generierte oder KI-unterstützte Inhalte vor ihrer Veröffentlichung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls eindeutig gekennzeichnet werden. Auch der Deutsche Presserat betont, dass nicht allein der Umfang des KI-Einsatzes entscheidend sei, sondern vor allem die Einhaltung grundlegender journalistischer Prinzipien wie Sorgfalt, Genauigkeit, Verantwortung und Transparenz. Letztlich liegt die Verantwortung immer beim Menschen. Künstliche Intelligenz kann Fehler machen, Informationen erfinden oder Oberflächeinhalte erzeugen. Deshalb müssen Journalistinnen und Journalisten präzise Anweisungen geben, die Ergebnisse sorgfältig überprüfen und den Text mit ihrer eigenen Bewertung, ihrem Stil und ihrer Perspektive ergänzen. Ebenso bleibt der Schutz personenbezogener Daten von zentraler Bedeutung. Wird künstliche Intelligenz jedoch bewusst zur Manipulation oder Desinformation eingesetzt, endet die ethische Debatte, dann beginnt die rechtliche Verantwortung. Auf Wiederhören.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Erer misin, yağmur yardım. Sen toprak kokusuna bayılırdın. Damlalar kıskandırır beni, tutardın. Pamuk ellerini aşk dolu kalbimi ısıtırdın. Hatırlar mısın? Bir şarkımız vardı. Sen dans etmekten utanırdın. Bildiğin tüm ateşli sözleri ısılda yakar beni. Her defasında kandırırdım. Ben hiç unutmadım, unutamam. İçimdeki seni durduramam. Ben hiç unutmadım, unutamam. Yok yok, içimdeki acıyı. Güneş doğmaktan vazgeçerse, dünya yok denmem derse belki o zaman. Yok yok unutamam. Ben hiç unutmadım, unutamam. İçimdeki seni. Acıyı anlatamam.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت ترکیه.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
Да, Turkiye Radio da.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
Овода Туркия Уни радиосу.
Айч радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
Эво и фонетис Туркия.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Giderli Cumhuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
It Türkiye hangi radio ya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.